Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge unseres Formats Europa erklärt, hier beim Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Amelie.
Und ich bin Nele. Und da wir hier natürlich alle Themen von A bis Z behandeln, begeben wir uns heute mal ans Ende vom Alphabet und schauen uns die Zölle an. Und genau, wir wollen einfach ein bisschen mal klären, was sind Zölle eigentlich, welche genauen EU-Regelungen gibt es und was hat es eigentlich mit dem sogenannten Handelskrieg zwischen der Europäischen Union und der Trump-Regierung in den USA auf sich.
Aber erstmal fangen wir mit den Basics an. Also Waren, die aus der übrigen Welt in die EU eingeführt werden, die unterliegen Zöllen und auch den Regeln und den Grundsätzen der WTO, also der Welthandelsorganisation, auch entsprechen.
Da würde ich gleich mal reingrätschen. Was ist denn die WTO eigentlich?
Die WTO, also auf Englisch World Trade Organization, befasst sich mit den Regeln für den weltweiten Handel zwischen den Ländern und wurde im Jahr 1995 gegründet. Ihren Sitz selbst hat die WTO in Genf und das Ziel ist es, Handelshemmnisse abzubauen und den freien Welthandel auch zu fördern. Die WTO setzt damit einen Rahmen für die Aushandlung und Umsetzung von Handelsabkommen und schlichtet auch mal Handelsstreitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten.
Es gibt insgesamt drei Kernbereiche bei der WTO. Einmal den sogenannten Güterhandel, also das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen. Das wird auch GATT abgekürzt. Genau, da geht es einfach darum, den Handel mit Waren zu regeln. Dann gibt es aber auch noch den Bereich des Dienstleistungshandels und außerdem ein Übereinkommen über geistiges Eigentum, also spezielle Regelungen für Rechte an eigenen Ideen und wie man diese letztendlich auch schützen kann.
Aber machen wir erstmal weiter mit dem eigentlichen Thema, also Zölle. Ja, ein Zoll, das ist eine Abgabe, die auf die Einfuhr von Waren auch erhoben wird und der Hauptzweck von Zöllen soll es sein, lokale Unternehmen und Arbeitsplätze zu fördern und die einheimische Industrie vor unlauterem Wettbewerb auch zu schützen. Und jährlich werden ca. 4.500 Tonnen Waren in die EU eingeführt und Waren im Wert von ungefähr 6,6 Millionen Euro ausgeführt. Und jedes Jahr überprüfen die Zollbehörden 1.800 Millionen Tonnen Schiffsladung und rund 20 Millionen Tonnen Luftfracht, also schon eine ganze Menge.
Genau, das ist ganz schön viel. Und wie man das vielleicht schon ein bisschen raushört, sind Zölle primär Einnahmequellen für einen Staat, beziehungsweise jetzt bei uns in dem Fall für die Europäische Union. Und genau, diese Zölle erhöhen dann natürlich auch die Preise für eingeführte Waren, wodurch natürlich diese Produkte, die im Inland hergestellt werden, einen gewissen Preisvorteil haben, weil die ja nicht nochmal diesen Zollaufschlag haben. Wenn also die EU zum Beispiel Zölle erhebt für Smartphones aus China, dann bedeutet das, dass auf ein Handy, was, 200 Euro kosten soll, zum Beispiel 20% Zölle gezahlt werden müssen. Also, kurz rechnen, 40 Euro. Das Unternehmen, was eben dieses Handy für 200 Euro eigentlich herstellt, kann dann diese zusätzlichen Kosten, die beim Zoll anfallen, an den Kunden weitergeben, also im Endeffekt das Handy teurer verkaufen.
Ich habe letztens aber so einen Bericht gelesen, vielleicht hast du das auch gesehen, dass es so viele Pakete irgendwie gibt, dass man den Berliner Fernsehturm damit schon...
Ja, das habe ich glaube auch mitbekommen,
Also schon ganz schön heftig.
Ja.
Naja, machen wir mal weiter beim Thema. Denn in der EU gibt es ja auch eine sogenannte Zollunion und wir fragen uns, was ist das überhaupt? Die Zollunion wurde im Jahr 1968 gegründet und erleichtert auch Unternehmen den Handel in der EU. Und die Zollbehörden aller EU-Länder sollen wie eine einzige Behörde zusammenarbeiten, so kann man sich das vorstellen. Und auf Waren außerhalb der EU, die in eines der Mitgliedsländer eingeführt werden, gibt es dann einheitlich die gleichen Zölle, während es intern keine Zölle mehr gibt. Und die Zollunion schützt dadurch den EU-Binnenmarkt, indem nur die Außengrenzen kontrolliert und der Warenverkehr in der EU möglich bleibt. Ich glaube, das ist auch ganz einfach nachzuvollziehen, wenn man sich irgendwie was bestellt.
Genau,
aus einem anderen EU-Land.
Ja, oder auch bei Vinted habe ich das jetzt, keine Werbung, aber wenn man bei Vinted was aus Frankreich oder so bestellt, ist das halt zollfrei. Ja.
Genau, und auch irgendwie relativ schnell da, aber wenn wir jetzt irgendwie was von woanders bestellen, dann kann das manchmal auch passieren, dass es erstmal irgendwo stecken bleibt.
Ja, das hatte ich auch mal, ein Paket aus Großbritannien, nachdem die ausgetreten sind und dann musste ich da zur Zollbehörde und das erstmal abholen und noch draufzahlen. Genau, also das ist ein schönes Beispiel, um sich das nochmal vorzustellen. Wir hatten ja eben über die Zollunion schon gesprochen. Insgesamt sind die 27 EU-Mitgliedstaaten Teil dieser Union, aber auch die Länder Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstadt und teilweise auch die Türkei. Genau, und die nutzen eben auch diese einheitlichen Vorschriften und den sogenannten Zollkodex, der in dieser Union gilt. Wer außerdem oftmals Teil des EU-Binnenmarkts ist, aber nicht unbedingt Teil der Zollunion, sind zum Beispiel Norwegen, Island, die Schweiz und auch das Vereinigte Königreich. Also da gibt es dann meinetwegen noch andere Abkommen, die den Binnenmarkt so ein bisschen, diesen gemeinsamen Binnenmarkt so ein bisschen vereinfachen und regeln, aber die sind eben nicht Teil der Zollunion.
Ja, übrigens arbeiten insgesamt mehr als 114.000 Zollbeamte in der EU, zum Beispiel an Flughäfen, an Grenzübergängen, in Häfen, ja, Binnenzollstationen oder auch in Laboren des Zolls. Und dabei werden, ja, wie man das vom Reisen und auch der Gepäckkontrolle am Flughafen kennt, oftmals auch interessante, aber auch gefährliche Sachen beschlagnahmt.
Laut EU-Angaben, ja, der EU-Kommission wurden im vergangenen Jahr mehr als 4.000 Schusswaffen und rund 900.000 Schuss Munition und über 180.000 Sprengmittel oder halt so pyrotechnische Gegenstände vom EU-Zoll sichergestellt.
Ja, aber auch logischerweise, wird sich der eine oder andere von euch schon gedacht haben, werden auch Drogen gefunden oder beziehungsweise wird auch direkt vom Zoll danach gesucht und auch sichergestellt. Und im Jahr 2023 gab es rund 1,2 Millionen Fälle, in denen auch Drogen beschlagnahmt wurden. Also Cannabis machte dabei 69% aller Vorfälle aus. Und vor allem der Containerschmuggel über Häfen wie Antwerpen oder Rotterdam, die spielen eine ganz große Rolle und generell nimmt das Volumen an eingeführten Drogen immer mehr zu. Also auch Europas Rolle als Ziel- und Transitregion.
Wir wenden uns jetzt aber mal ab von dem ganzen Thema Waffen, Drogen und so, denn wir beschäftigen uns ja jetzt in der Folge weniger mit dieser Kontrollfunktion vom Zoll, sondern wir wollen uns eher mit den wirtschaftlichen Aspekten beschäftigen und fragen, was passiert denn eigentlich mit dem Geld, was da beim Import und Export eingenommen wird, also wenn eben Zölle erhoben werden auf bestimmte Produkte. Das lässt sich mit ein paar schönen Zahlen und Statistiken ganz easy beantworten. 75% der Zölle, die erhoben werden, fließen in den EU-Haushalt. Das entspricht dann ca. 13,7% des Gesamthaushaltes. Also das sind Zahlen aus dem Jahr 2024. Aber damit man sich das ungefähr vorstellen kann, also jetzt mal aufgerundet, ungefähr 15% des Gesamt-EU-Haushaltes wird gedeckelt über Einnahmen von Zöllen. Wenn die Europäische Union ihre Zölle festlegt, handelt sie dabei nach den Grundsätzen der WTO, das haben wir am Anfang schon kurz erklärt, der sie seit 1995 angehört. Außerdem sind übrigens alle Mitgliedstaaten auch eigenständige Mitglieder der WTO. Ich glaube, das hatten wir vorhin noch gar nicht erwähnt. Und der wichtigste Grundsatz der WTO beim Thema Zölle und ja, wie man die eben festlegt, ist die sogenannte Meistbegünstigung. Das heißt genau, dass Länder in der Regel keine diskriminierenden Unterscheidungen zwischen ihren Handelspartnern treffen können bzw. dürfen. Natürlich sind da auch einige Ausnahmen zulässig. Also zum Beispiel können Länder untereinander Freihandelsabkommen schließen, die dann eben ja nur für Waren gelten, die innerhalb dieser Gruppe an Ländern, die Teil des Abkommens sind, gehandelt werden. Ein Land kann aber ebenso auch Schranken oder irgendwelche Barrieren sozusagen gegen gewisse Produkte setzen, die aus bestimmten Ländern kommen, die als unfair gelten laut der WTO.
Also die Europäische Union kann halt ein Abkommen mit Drittländern abschließen, um Zölle zu senken und auch den Handel zu erleichtern. Einige der bestehenden Abkommen konzentrieren sich komplett auf die Abschaffung von Zöllen, während andere sich eher darauf beziehen, Verpflichtungen in Bereichen wie Dienstleistung, Investition, Wettbewerb, Regulierungsfragen oder auch Nachhaltigkeit festzulegen.
Die Europäische Union verfügt zurzeit über das weltweit größte Handelsnetz mit insgesamt 44 Abkommen mit über 70 verschiedenen Ländern und Regionen weltweit. Was die EU vor allem exportiert, sind hierbei Maschinen, Fahrzeuge, aber auch Pharmaprodukte, Chemikalien und auch Lebensmittel. Am meisten importiert werden allerdings Sachen wie Gas und Öl, für die Energieversorgung, auch Elektrogeräte, Rohstoffe und auch Kleidung und Textilien. Also vor allem Kleidung und Textilien, vor allem aus dem asiatischen Raum.
Wir haben ja zu Beginn auch schon mal ganz kurz den Begriff Handelskrieg erwähnt. Jetzt wollen wir uns aber einmal genauer anschauen, was es damit überhaupt auf sich hat. Also grundlegend ist ein Handelskrieg eine Wirtschaftsstreitigkeit zwischen zwei Ländern. Also ein Land, zum Beispiel die USA, kann Vergeltungsmaßnahmen gegen eine als unlauter wahrgenommene Handelspraktik verhängen.
Das klingt vielleicht alles erstmal ein bisschen theoretisch und wir wollen uns das jetzt an diesem Beispiel so ein bisschen genauer anschauen. Also wenn es zu so einem Handelsstreit, Wirtschaftsstreitigkeiten kommt, dann können eben erhöhte Zölle oder Einschränkungen auf bestimmte Einfuhren, auf Waren oder Produkte erhoben werden. Und diese Handelskriege führen dann in den beteiligten Ländern logischerweise zu höheren Kosten für die Unternehmen, aber natürlich auch für die Verbraucher und Verbraucherinnen. Wenn so ein Technikprodukt wie bei dem Handy, was ich vorhin erwähnt hatte, wenn da halt noch mehr Zölle als normal schon draufgeschlagen werden, wird dieses Handy dann eben in dem entsprechenden Land auch teurer verkauft.
Um mal so ein Beispiel zu nennen, blicken wir mal ein paar Jahre zurück, und zwar im Jahr 2018. Da haben die USA Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU erhoben und als Reaktion darauf hat die EU dann Zölle auf US-Erzeugnisse wie Motorräder oder auch Bourbon Whisky eingeführt.
Außerdem gibt es sogenannte, jetzt wird's ein bisschen trocken und theoretisch, handelspolitische Schutzinstrumente, wie zum Beispiel die Anti-Dumping-Zölle. Ich habe den Begriff Anti-Dumping-Zölle auch schon öfter irgendwie mal in den Nachrichten gehört, aber ich konnte mir persönlich nie so richtig was drunter vorstellen, deshalb erklären wir das auch nochmal kurz. Genau, also diese Anti-Dumping-Zölle oder generell diese Schutzinstrumente hat die EU zum Beispiel eingeführt, um ihre Industrie vor internationalen Handelsverzerrungen zu schützen. Dumping bedeutet, dass ja ein ausländischer Hersteller seine Produkte in der EU zu Preisen verkauft, die unter ja den Herstellungskosten oder unter dem normalen Marktpreis liegen, der normalerweise für so ein Handy, bleiben wir mal bei dem Beispiel, für so ein Handy eben anliegt. Ziel ist es, damit halt den Markt im Importland bzw. in der EU zu erobern und die lokale Konkurrenz dann letztendlich zu verdrängen. Genau, weil ihr Produkt dann ja eben wesentlich billiger verkauft wird und so eben mehr Leute sich das eben zum Beispiel anschaffen. Und wenn das dann einmal erfolgreich gemacht wurde, dass die Konkurrenz verdrängt wurde, danach werden die Preise dann meistens wieder erhöht und das wird eben als sehr, sehr unfairer Wettbewerb angesehen.
Anti-Dumping-Zölle sollen dann eben diesen Preisvorteil von Dumping-Produkten wieder ausgleichen und schützen also die heimische Industrie. Diese Zölle gelten dann meist erstmal für 5 Jahre und ja, können dann gegebenenfalls auch verlängert werden. Das schützt zwar die lokalen Unternehmen und sichert Arbeitsplätze, kann aber auch wiederum zu höheren Preisen für VerbraucherInnen und auch Unternehmen führen und ja, so Handelskonflikte auch wieder weiter verschärfen.
Zurück aber mal zu dem aktuellen Handelskrieg zwischen der EU und den USA. Präsident Donald Trump drohte mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 30% auf EU-Produkte ab August 2025. Das war so die eine große Schlagzeile, die Anfang des Jahres rumgegangen ist. Vor allem auf die wichtigen Exportschlager wie eben Autos und auch Pharmazieprodukte. Das waren so diese großen Zielprodukte, die Trump mehr mit Zoll belegen wollte. Bereits davor galten aber seit April 2025 auch schon so 10-20% reziproke Zölle, also sogenannte Gegenzölle der USA auf EU-Produkte.
Und in den letzten Wochen haben beide Seiten ja über ein Abkommen mit einem 15% Grundtarif verhandelt, ja ähnlich einen Deal, den es bereits schon mit Japan gibt. Allerdings bleiben die US-Tarife auf Stahl und Aluminium, die seit 2018 bestehen, bei einer separaten und auch höheren Quote. Und der geplante 15% Deal soll auch den Export von Autos betreffen. Der liegt derzeit noch bei knapp 30%.
US-Präsident Trump hatte von einem ja großen Tag für Amerika gesprochen, also jetzt Anfang August, also ab 1.8. Gemeint ist eben genau dieser Tag, an dem die Zölle eben in Kraft treten. Der Start wurde allerdings nochmal ein paar Tage nach hinten verschoben, und zwar auf den 7.8.2025. Also wenn diese Folge online kommt, ist das ein Tag her, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Genau, und begründet wurde dieses Verschieben damit, dass die ja Grenz- und Zollbehörden auch einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um überhaupt dieses neue System ja aufbauen und anwenden zu können.
Und die USA hat pünktlich zum 1.8. auch eine Liste veröffentlicht, in der die verschiedenen Zollsätze für insgesamt 70 Länder drinstehen, darunter logischerweise aber auch für die Europäische Union.
Die EU hatte sich im Vorfeld und auch während dieser ganzen Verhandlungen schon mit einem umfangreichen Gegenmaßnahmepaket in Höhe von 93 Milliarden Euro ausgestattet, welches ab Anfang August in Kraft getreten wäre, falls kein Deal mit den USA zustande gekommen wäre. Außerdem sind sogenannte Antikoalitionsinstrumente möglich, also hier wieder ein tolles Fachwort. Das sind eben Instrumente, um gezielt US-Dienstleister und auch Digitalfirmen zu treffen und denen eben ja zu schaden, weh zu tun. Das sind dann eben sogenannte Zwangsmaßnahmen von der Europäischen Union, wodurch zum Beispiel Gegenzölle erhoben werden oder Importverbote ausgesprochen werden oder auch Lizenzen entzogen werden könnten. Also im Endeffekt sind es einfach so, ja, wirtschaftspolitische Sanktionen, die dann greifen, wenn keine weiteren Verhandlungen mehr möglich sind. Und diese sollen natürlich im besten Fall eher abschreckend als aggressiv irgendwie wirken. Das war so ein bisschen, ja, der Sicherungsanker, nenne ich es jetzt mal, den die Europäische Union sich so als Gegenmaßnahmepaket im Hinterkopf gehalten hat, falls es ja zu keiner Einigung mit Trump bzw. mit der USA gekommen wäre.
Ja, jetzt ist aber auch die Frage, was passiert denn jetzt genau eigentlich ab dem 7.8.? Also Nele hat es kurz schon mal angesprochen, die Folge wird einen Tag später rauskommen, und wir nehmen die Folge tatsächlich auch schon einen Tag früher auf, also wir haben gerade den 6.8. Also gucken wir mal, was passiert denn eigentlich für uns morgen. Also die EU und die USA, die haben sich geeinigt, wodurch wohl erst ja wohl keine Gegenmaßnahmenpakete der EU anstehen. Und es gibt ab sofort Zölle in Höhe von 15% auf die meisten EU-Produkte, die in die USA exportiert werden. Es gibt aber auch Ausnahmen, denn eine begrenzte Zahl von europäischen Waren, ja, die soll künftig halt auch zollfrei sein. Und dazu zählen laut Ursula von der Leyen Flugzeuge, bestimmte Chemikalien, Agrarprodukte, aber auch kritische Rohstoffe. Und die Amerikaner dürfen ihre Produkte wohl weitgehend zollfrei nach Europa liefern.
Von der Leyen betonte außerdem, dass diese 15% ja eine klare Obergrenze darstellen, also ein sogenanntes All-Inclusive-Paket, würde ich das jetzt mal nennen. Außerdem sei das Abkommen ja ein Ausgangspunkt, um in Zukunft diese Abgaben und diese Zollbeträge wieder zu senken. Also das ist zumindest so die Vorstellung der EU. Ob die USA da in den nächsten Jahren so mitmachen, wird sich dann zeigen.
Der einzige Knackpunkt sind allerdings Aluminium und Stahl. Also wir hatten das ja vorhin schon kurz erwähnt, dass die nicht vom neuen Deal betroffen sind, sondern eine Extra-Regelung haben. Und ja, Stahl und Aluminium sind halt schon länger ein Streitfall im Handel zwischen USA und EU. Und schon im Jahr 2018 hatte Trump die Zölle auf diese Waren auf 25% angehoben. Und in seiner zweiten Amtszeit wurden sie dann letztlich sogar verdoppelt. Und laut Trump blieben diese 50% auch erstmal bestehen. Hier scheiterte offenbar eine Einigung über die Zollabsenkung, aber es sollen laut EU-Angaben bestimmte Mengen dieser Stoffe ausgenommen sein, wie es bereits vor Trumps erneuten Amtsantritt auch der Fall war.
Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem neuen Zolldeal ist, dass die Europäische Union zudem für 750 Milliarden Dollar Energie aus den USA kaufen will, vor allem in Form von Erdöl, aber auch LNG-Gas. Zusätzlich sicherte sie außerdem Investitionen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar in den USA zu. Dieses Geld stünde dann der USA in Anführungsstrichen zur freien Verfügung. So hatte zumindest Trump sich das gedacht, beziehungsweise sich auch eben dazu geäußert. Er bezeichnete diese Summe von 600 Milliarden Dollar als Geschenk, weil es eben kein Darlehen, also ja keine Leihe sozusagen ist und eben nicht zurückgezahlt werden muss irgendwie nach ein paar Jahren. Genau, deswegen hat er gesagt, dass man mit dem Geld, das die EU da in die USA stecken möchte, die nächsten Jahre ja eigentlich tun und lassen könnte, was man möchte. Wenn man jetzt die EU-Kommission fragt, ergibt sich ja ein etwas anderes Bild. Also hier ist eher die Rede davon, dass diese Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar eine Sache von Privatunternehmen seien.
Ein Geschenk finde ich aber auch super. Ja. Also ja, mir könnte man auch ruhig 600 Milliarden schenken.
Würde ich auch
schenken.
Nein sagen. Nee, ja.
Naja, machen wir mal weiter im Thema. Was Nele gerade gesagt hat, das bedeutet vor allem, dass die EU-Kommission nicht hundertprozentig garantieren kann, in welcher Form und vor allem ja auch mit welchen Investitionsabsichten halt dieses Geld fließen wird. Und vor allem kann auch nicht genau gesagt werden, wie viel Geld in welche Programme, Unternehmen etc. Schlussendlich in den USA gesteckt wird.
Trump wurde in einem Interview dazu gefragt, was er denn tun würde, wenn die EU sich ja nicht an diese entsprechenden Investitionen hält oder die halt nicht in der Form tätigt, die er sich vielleicht wünscht. Darauf antwortete er, dass die EU dann mit Zöllen in Höhe von 35% rechnen muss, also nochmal eine ordentliche Anhebung dieses Zolldeals, den es halt jetzt gibt. Ob das aber in dieser Form überhaupt eintreten könnte, ist relativ fraglich, weil die Investitionen, wie schon gesagt, über mehrere Jahre laufen und es ist so, somit einfach super schwer festzustellen, wann so ein Vertragsbruch in Anführungsstrichen überhaupt besteht.
Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, Kritik gibt es an dieser Abmachung, denn die angekündigte Menge an Geld, die in den Import von US-Energie fließen soll, stellt eine erhebliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren dar. Und deshalb wird dies wohl keine leichte Aufgabe sein und da sind natürlich auch Umweltstandards ein Problem.
Denn wenn insbesondere mehr LNG-Gas und auch Öl aus den USA importiert werden, läuft das ja eigentlich den Zielen zuwider, die erneuerbaren Energien hier in Europa auszubauen. Genau, das ist so ein großer Knackpunkt über LNG-Terminals zum Beispiel auf Rügen und so. Da wurde ja auch schon immer ganz, ganz viel drüber debattiert und das verschärft sich eben gerade durch diesen neuen Deal und dieses Zusatzabkommen nochmal so ein bisschen.
Und ja, dieser Zollkrieg ist auch eng mit der Welthandelsorganisation verknüpft, weil ja die WTO ja die Spielregeln des globalen Handels festlegt. Und sie ist hier eine Art Schiedsgericht und soll dafür sorgen, dass der internationale Handel fair und auch regelbasiert bleibt, indem Zölle begrenzt werden und willkürliche Handelshindernisse auch verboten werden. Und außerdem besteht die Möglichkeit zur Klage, wenn ein Land sich da benachteiligt fühlt.
Als Trump 2018 schon Zölle auf EU-Stahl und Aluminium in Höhe von 25% erhob, das hatte Amelia Finn schon kurz erklärt, klagte die EU bei der WTO gegen die USA und es kam daraufhin zu diesen Gegenzöllen, also diese reziproken Zölle. Auch ein Jahr später beim sogenannten Boeing-Airbus-Streit schritt die WTO vermittelnd tätig ein. Auch aktuell wäre ein Eingreifen der WTO denkbar, also bei diesem aktuellen Handelsstreit. Allerdings gibt es ein Problem, und zwar ist die Appellinstanz blockiert. Aber was heißt das eigentlich? Die Appellinstanz ist erstmal so gesehen das höchste Handelsgericht der Welt und ist die letzte Stufe im WTO-Streitbeilegungssystem. Also da gibt es halt so verschiedene Ebenen, wo eben dieses Schiedsgericht, wie wir es jetzt genannt haben, so tagen kann, und diese Appellinstanz ist sozusagen der letzte Schritt davon. Sie funktioniert eigentlich wie so ein Berufungsgericht, also da kommen dann halt immer verschiedene Richter und Richterinnen zusammen, je nach Thema. Dieses Berufungsgericht wird eben einberufen, wenn eines der beiden Länder, also jetzt zum Beispiel entweder die EU und die USA, mit dem Ergebnis eines ersten WTO-Urteils nicht einverstanden sind. Genau, und das Urteil dieser zweiten Appellinstanz ist dann letztendlich endgültig in Stein gemeißelt und muss auch umgesetzt werden.
Aber warum funktioniert das gerade nicht mehr? Das ist so, weil die Appellinstanz seit Ende 2019 faktisch handlungsunfähig ist. Und die USA zuerst unter Trump und später dann auch unter Biden, die haben systematisch die Ernennung neuer Richter, die es in diesem Berufungsgericht bräuchte, auch blockiert. Und eigentlich braucht es mindestens 3 von 7 Mitgliedern, damit sie arbeiten können. Und gerade sind wir bei 0. Und die USA werfen der WTO vor, mehr zu tun als nur WTO-Recht und eigene Regeln zu, in Anführungszeichen, erfinden. Und außerdem seien sie zu langsam und auch zu intransparent.
Dadurch, dass dieses Instrument, also diese Appellinstanz der WTO, gerade einfach fehlt und nicht handlungsfähig ist, können Streitfälle auch nicht wirklich abschließend geklärt werden. Und die Rechtsstaatlichkeit im Welthandel wird damit gefährdet, so zumindest laut Medienberichten. Das bedeutet im Endeffekt, dass Länder dieses System im Welthandel theoretisch einfach missbrauchen können, indem sie einfach immer in Berufung gehen. Und wenn die dann eben klagen, gibt es halt gerade keine Instanz, die sich damit beschäftigen kann. Das bedeutet, diese Klagen laufen dann einfach inhaltlich ins Leere, weil eben keine Entscheidung getroffen werden kann, und von daher können eben solche Streitigkeiten sich einfach total in die Länge ziehen und es gibt kein abschließendes Urteil.
Ja, und als Reaktion darauf gründeten im Jahr 2020 die Europäische Union, Kanada und Norwegen und auch andere das sogenannte MPIA, also ein Mini-WTO-Gericht der EU und ihrer Partner. Und es soll die Appellinstanz erstmal ersetzen, aber nur für teilnehmende Länder. Und die USA machen da nicht mit. Daher ist es im aktuellen Zollstreit zwischen der EU und den USA nicht wirklich hilfreich. Aber nicht nur die Staaten reagieren auf die Zollanpassung. Ja, auch deutsche Außenhändler, Verbraucher und Unternehmen üben halt auch Kritik. Vor allem das Hin und Her bei der Einführung der US-Zölle sei halt belastend. Ja, und der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen sagte: Einigungen haben eine Halbwertszeit von unter einer Woche. Wenn Sie abends schlafen gehen, wissen Sie nicht, mit welchen Zöllen Sie am Morgen aufwachen.
Das haben wir bei der Recherche zu dieser Folge auch mitbekommen. Also die ist ja jetzt auch schon relativ lang. Und es ist halt wirklich gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten und wirklich alle neuen Entwicklungen hier drin zu haben. Deshalb versuchen wir das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, weil wir jetzt auch relativ viel erzählt haben. Also was ist denn gerade der aktuelle Stand? Wir haben jetzt Anfang August. Das ist natürlich alles unter Vorbehalt. Wie in dem Zitat von eben auch deutlich wird, das kann sich innerhalb von einer Woche auch nochmal ganz schön rapide ändern. Aber trotzdem versuchen wir das nochmal ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Also die USA drohten sehr, sehr lange mit Zöllen ab dem 1. August 2025, die dann erstmal so bei 35% lagen. Und es gab dann eben sehr lange Verhandlungen über eine sogenannte Kompromisstaxe, wobei eben dieses Abkommen entstehen sollte, beziehungsweise jetzt auch entstanden ist, dass 15% Zölle als sogenannter Basistarif für EU-Waren, die in die USA geliefert werden, ausgehandelt wurden. Streitigkeiten gibt es vor allem beim Thema Autos und Pharmaprodukten, wo es Sonderregeln braucht, und diese 15% gelten künftig für die meisten Güter aus der Europäischen Union. Das ist aber im Vergleich zu dem Status quo, den es seit April 2025 gab, ein erheblicher Anstieg, denn davor waren diese Basiszölle so ungefähr bei 10% und jetzt sind sie eben bei 15%. Also man sieht, die USA haben sich da schon, wenn man so möchte, ganz schön durchgesetzt und eben eine Anhebung der Zölle geschafft. Ein in Anführungsstrichen Vorteil, wenn man das so sagen möchte, ist, dass diese neuen 15% für einige Branchen wie etwa die Autoindustrie eigentlich eine Verbesserung darstellt. Hier wollte Trump eigentlich zuerst Zusatzzölle einführen, die dann eben bei die 30% gelegen hätten, und das bleibt vorerst aus.
Allerdings bleiben diese 50% Zölle auf Aluminium und Stahl, die wir auch schon angesprochen hatten, vorerst auch von dem neuen Deal auch unberührt. Aber laut Ursula von der Leyen wird es ja weitere Gespräche zu dem Thema geben und es sind wohl noch nicht alle Details des neuen Zolldeals ausgehandelt.
Zusätzlich gab es die Abmachung mit diesem Kauf von US-amerikanischer Energie, LNG und Erdöl und so weiter und diese Investitionen in Höhe von 750 Milliarden Dollar, das haben wir ja vorhin auch schon erklärt. Auch wie das genau aussehen wird in den kommenden Jahren, bleibt eigentlich ein bisschen abzuwarten. Vor allem ist unklar, wie genau dieser Ankauf von Öl und Gas erfolgen soll, weil die EU-Kommission eigentlich nicht fähig ist oder nicht befugt ist, diese Rohstoffe im Namen aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu kaufen.
Außerdem muss das Abkommen noch von den EU-Staats- und Regierungschefs angenommen werden. Und hier gab es halt bereits erste Kritik, und zwar von Ungarns Ministerpräsident Orban. Dieser beklagte, dass andere Staaten wie Großbritannien bessere Deals vereinbart hätten und sagte, Zitat, Präsident Trump hat Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Frühstück verspeist.
Ja, das ist ganz schön viel auf einmal bei diesem Thema und es kommen ja auch jeden Tag einfach neue Meldungen dazu rein. Also wenn man da einfach einmal googelt, kommen irgendwie andauernd neue Artikel und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist aber halt gar nicht so einfach. Auch diese Folge ist hier bestimmt bald nicht mehr brandaktuell und ja, diese Recherche, das haben wir vorhin schon gesagt, fand hauptsächlich Ende Juli, Anfang August statt. Aber dennoch hoffen wir konnten euch erstmal vielleicht einen guten Überblick generell über Zölle, Zollpolitik der Europäischen Union geben, mitsamt der Zollunion, den ganzen Grundlagen zur WTO, aber eben auch zu den Auseinandersetzungen mit der USA gerade. Vielleicht müssen wir dann irgendwann noch mal eine Update-Folge dazu machen, wie es dann in ein paar Monaten aussieht mit dem Zollkrieg.
Bis dahin hoffen wir aber, dass euch die Folge gefallen hat. Abonniert uns gerne, teilt den Podcast oder schaut doch einfach mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Die haben wir ja für euch auch in den Shownotes verlinkt.
Ja, und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
Tschüss. Tschüss.